Jetzt perfekt. Sehr gut. Danke, Ines. Ich finde, das hat sehr gut gepasst. Aber da könnt ihr euch gleich selbst von überzeugen. Alle Jahre wieder feiern wir Weihnachten. Perfekt. Und ich frage mich, wie weit seid ihr schon in euren Vorbereitungen? Ist der Braten schon im Ofen? Sind die Geschenke schon verpackt? Meine auch noch nicht. Kommt alles noch. Diese Zeit ist manchmal stressig, aufwendig, zeitintensiv und man freut sich auch schon wieder auf die Zeit danach. Man weiß manchmal gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Das und sel und jenes. Überaus stressig. Man hat vieles im Kopf und versucht an alles zu denken, dass man ja nichts vergisst, dass man an die Geschenke denkt, an das Essen denkt, habe ich an alles gedacht, ist der Baum geschmückt und ich weiß gar nicht was. Und wir machen uns über so viele Dinge Gedanken und fragen uns, habe ich an das gedacht? Aber ich denke, eine Frage, an die denken wir selten und in der Weihnachtszeit schon gar nicht. Und zwar die Frage nach Identität. Wer bin ich wirklich? Sind es unsere Leistungen, das, was ich kann? Sind es Beziehungen oder die Meinung anderer, die das bestimmen? Und ich möchte mit euch heute eine Weihnachtsgeschichte anschauen, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick als Weihnachtsgeschichte verstehen würde. Aber ich finde sie überaus interessant, sehr inhaltsreich und perfekt für das Thema. Und zwar schauen wir uns die Weihnachtsgeschichte vom Johannes an, im Johannesevangelium. Die hat eine extrem kraftvolle Botschaft über unsere Identität in Christus. Genau. Diese Botschaft zeigt uns, dass unsere Identität, das ist echt ein Zungenbrecher, nicht in dem liegt, was wir tun, sondern in der Beziehung zu dem, der uns geschaffen hat. Und ich will mit euch heute herausfinden, wie wir zu dieser tiefen Identität kommen. Sowohl in unserer Beziehung zu Gott als auch zu anderen. Und was, wie das uns maßgeblich beeinflusst. Ich gebe euch einen kurzen Überblick über unsere Themen heute. Kein Schreck, das sieht nach viel aus, es geht. Also ihr werdet merken, die ersten vier Punkte, die haben wir extrem schnell abgehakt. Der fünfte Punkt, der wird am längsten brauchen. Die Einleitung haben wir jetzt hinter uns. Jetzt sind wir schon beim zweiten Punkt. Also kein Stress, alles gut. Textlesung. Wenn ihr mitlesen wollt, ich lese aus Johannes 1, Vers 1 bis 18. Das ist die neue evangelistische Übersetzung. Genau. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war Leben. Und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam, um als Zeuge auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch ihn daran glauben. Er war nicht selbst das Licht. Er sollte nur darauf hinweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das für jeden Menschen leuchtete, der in die Welt kommt. Er war schon immer in der Welt, die er durch ihn entstand. Doch die Menschen erkannten ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Doch denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Sie erhielten das nicht aufgrund natürlicher Abstammung, durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzigartige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Johannes trat als Zeuge für ihn auf. Der ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, nach mir kommt einer, der weit über mir steht. Denn er war da, bevor es mich gab. Und aus seinem Überfluss haben wir alle empfangen. Und zwar eine Gnade anstelle der Gnade im Gesetz. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus in die Welt. Niemand hat Gott jemals gesehen. Nur der eine und einzigartige, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat ihn uns bekannt gemacht. Und schon sind wir beim dritten Punkt. Genau, das ist der bekannte Johannesprolog. Und was ich so faszinierend finde, das kam jetzt in dieser Übersetzung gar nicht so raus, er ist ziemlich poetisch gestaltet. Also wenn ihr eine Elberfelder liest oder eine Luther oder eine Schlachter, da liest man das ziemlich poetisch. Und ich finde es interessant, wie Johannes sich um eine Sache Gedanken macht. Und zwar Wort, also dem Wort Wort. Was ist das? Logos im Griechischen. Und er reflektiert darüber, denkt nach und betrachtet es aus verschiedenen Perspektiven, wie ein Diamant. Aus verschiedenen Seiten blickt er dieses Wort an und er offenbart uns immer eine neue Facette von diesem Wort. Die Substanz bleibt gleich. Doch wir schauen unterschiedlich drauf. Johannes, der kreist um diesen Gedanken und entwickelt ihn immer weiter. Wir können eine Vielzahl von Aspekten zusammenfassen, die in diesem beschrieben werden. Also einmal, das Wort war am Anfang, es war bei Gott, es ist Gott. Alles, was existiert, ist durch das Wort entstanden. Es ist Leben, es ist Licht. Es war oder er war in der Welt. Die Welt wurde durch ihn geschaffen. Das Wort wurde Mensch. Das Wort wohnte unter uns. Das Wort kennt Gott den Vater. Also ziemlich viele Aspekte. Und ich würde sagen, Johannes führt ziemlich ausführlich diesen Gedanken aus. Und wenn wir uns den Text nochmal anschauen, können wir diesen Abschnitt, diese 18 Verse, nochmal unterteilen in 6 kleinere Abschnitte. In folgende. Das Wort und die Schöpfung, Leben und Licht, das Zeugnis von Johannes dem Täufer, das wahre Licht und die Reaktion der Welt, das Wort wird Mensch, Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus. Das sind so mal die Fakten in Anführungszeichen, finde ich mal ganz nett, ich mag sowas. Wir sind beim 4. Punkt, Ziel des Johannesevangeliums. Und zwar, Johannes greift einen zentralen Gedanken auf, das Wort. Und er möchte uns ganz, ganz klar aufzeigen, was ist das Wort. Man könnte auch sagen, er kreist um diesen Gedanken wie ein Geier um das Aas. Er stellt sich die Frage, was ist das Wort? Wie ist das Wort? Und welche Folgen hat das Wort? Und ich kann mir vorstellen, diese drei Fragen haben Johannes bei der Ausführung, haben ihn bewegt. Und darüber hat er sich Gedanken gemacht. Diese drei Fragen, was ist das Wort? Das Wort ist Jesus Christus, kommt ziemlich klar raus. Er wird als präexistent beschrieben, also bereits vor der Schöpfung existierend. Er war bei Gott und war selbst Gott. Das Wort ist der Schöpfung aller Dinge oder der Schöpfer aller Dinge. Und dann, wie ist das Wort? Das Wort ist göttlich und ewig. Es ist das Leben und Licht der Menschen. Es ist voller Gnade und Wahrheit. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und so weiter. Welche Folgen hat das Wort? Durch das Wort wurde alles geschaffen. Es bringt Leben und Licht in die Welt. Und viele haben das Wort nicht erkannt, haben Jesus nicht erkannt. Aber alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das Wort, Jesus, offenbart uns Gott, den niemand je gesehen hat. Und auf alle diese drei Fragen gibt Johannes eine Antwort. Und ich würde sagen, der Prolog ist sehr poetisch gestaltet, weil er diese Gedanken zentralisieren will. Er möchte diese Gedanken hervorheben. Er möchte sie in den Mittelpunkt stellen. Und das macht er durch Sprache und Stil. Man könnte das Ganze in einem Satz, würde ich sagen, zusammenfassen. Jesus Christus, das ewige Wort, ist Gott, der Schöpfer und das Licht der Welt. Der Mensch wurde, um uns Gnade und Wahrheit zu bringen und uns zu Kindern Gottes zu machen. Inhaltsreicher Satz, greift aber viele Aspekte in diesem Abschnitt auf. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Und wir kommen zum vorletzten Punkt tatsächlich, aber das wird jetzt der längere. Und zwar der Herzschlag Gottes. Zusammenfassend von all dem, was ich euch jetzt erklärt habe, lässt sich klar erkennen, dass es um die Frage geht, wer ist Jesus? Die Identität Jesu. Doch mehr als nur seine Identität wird auch die Folge seines Handelns beschrieben. Durch Jesus haben wir die Möglichkeit, unsere Identität zurückzubekommen. Vers 12. Doch denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Mit der Menschwerdung Gottes in Jesus haben wir das Recht, Kinder Gottes zu werden. Nur durch Jesu Tod am Kreuz wurde der Weg zu Gott freigemacht. Und nur dadurch ist es möglich, dass wir Kinder Gottes werden können. Gott macht den Weg frei zu unserer Identität, zu Gott. Mit dem Sündenfall haben wir das verloren. Mit dem Sündenfall ist unsere Identität verloren gegangen. Doch Jesus bringt es zurück. Bei Gott finden wir heraus, wer wir wirklich sind. Gott macht für uns den Weg zu Gott frei und damit zu unserer Identität. Jesus war von Anfang an bei Gott gewesen. Alles ist durch ihn entstanden. In Jesus finden wir das Leben, das wir verloren haben. Und dieses Leben, Jesus, ist das Licht für uns. In ihm finden wir wirkliches Leben. Und nichts kann uns von diesem Leben wieder abbringen. Nichts kann Jesus auslöschen. Und Johannes wollte, dass genau das erkannt wird. Dass die Menschen damals und heute genau das erkennen. Wir müssen nicht länger im Dunkeln tappen. Wir können erkennen, wer wir wirklich sind. Und ich denke, dass ein Großteil der Menschheit genau das entgeht. Einfach, weil sie Jesus ablehnen. Jesus, der das Licht ist, wird von den Menschen als solches nicht erkannt. Aber jeder, der erkannt hat oder erkennt, wer Jesus wirklich ist, der findet das wahre Leben, der findet Identität. Und wir sollten einen Gedanken daran verschwenden oder ausharren und überlegen, was es bedeutet, dass Jesus Mensch wurde. Denn das ist wirklich eine zentrale Wahrheit. In Philipper 2, Vers 6 und 8, da lesen wir, er, Jesus, war in Gottesgestalt, nutzte aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern beraubte sich selbst und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Das gesamte Kapitel in Philipper beschreibt Demut, Dienen und Erniedrigung. Darum geht's. Und das war's Gott wert. Er hat sich so erniedrigt, um dir das zurückzubringen, was du verloren hast. In Kolosser 1, Vers 19 bis 20, da lesen wir, denn mit ganzer Fülle wollte Gott in ihm wohnen und durch ihn alles mit sich versöhnen. So hat er durch ihn und sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gemacht, sei es auf der Erde oder im Himmel. In Jesus war die gesamte Gottheit. Das Anliegen Gottes war es, alles mit sich zu versöhnen. Doch jetzt ist ja natürlich die Frage, was bedeutet Identität? Die Frage haben wir noch nicht geklärt. Was bedeutet Identität? Wir sind zu weit. Identität bezieht sich auf das Verständnis, wie ich mich selber sehe, wie ich mich selber wahrnehme, mein Bewusstsein. Es umfasst die Eigenschaften und Überzeugungen, Werte und Erfahrungen, die eine Person gemacht hat. Am Mittwoch war ich mit Markus unterwegs und genau über diese Frage haben wir uns auch Gedanken gemacht. Was bedeutet Identität? Und prinzipiell ist es tatsächlich gar nicht so schwierig, aber mir ist es nochmal neu bewusst geworden, was es bedeutet. Denn mir ist aufgefallen, dass ich, der, wer ich bin, die Summe der Erfahrungen ist, die ich gemacht habe. Das heißt, positive oder schlechte. Alles, was ich erlebt habe, hat mich geprägt und zu dem gemacht, der ich heute bin. Und ich stelle fest, in dem Zusammenhang, dass ich immer noch getan habe und tue, mein Verhalten ganz bewusst zu steuern. Ich versuche, mich ständig zu optimieren. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich mich fast ein bisschen darin verloren habe. Weil wer bin ich denn, wenn ich eigentlich nur nach dem strebe, verbessern, optimieren, es den anderen recht zu machen, wer bin ich dann? Und dann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich spiele ich nur Rollen. Und das, was ihr seht, ist vielleicht auch nur eine Rolle. Vielleicht bin ich deswegen so gut im Schauspielern, man weiß es nicht. Und in all dem darf man die berechtigte Frage stellen, wer bin ich? Wer bist du? Und Markus hat für mich hat es ziemlich treffend formuliert am Mittwoch, würde ich sagen. Und zwar hat er gesagt, ich bin wie ein Chamäleon, überaus anpassungsfähig, wenn ich denn will. Und jetzt die Frage an dich, kennst du das? Kennst du das? Oder bin ich da allein? Also wäre auch nicht schlimm, dann predige ich zu mir, ist auch gut. Es ist jetzt gut, dass wir die Feststellung gemacht haben. Ist ja mal gut, Erkenntnis, erster Schritt. Aber nichts tun wäre vermutlich das Schlimmste, was wir tun können. Das wäre das Schlimmste. Denn wer rastet, der rostet. In dem Fall. Und ich denke, wir müssen suchen, was verloren ging. Wer bin ich? Was macht mich zu dem, wer ich bin? Wer entscheidet über meine Identität? In einem christlichen Kontext bedeutet Identität oft, sich selbst als geliebtes Kind Gottes zu sehen. Dass Gott uns aus Liebe geschaffen hat und dass er einen Platz in seinem Plan für uns hat. Das klingt jetzt überaus einfach, kann man so annehmen. Und doch ist es so schwer, das zu glauben. Also zumindest für mich. Wenn es dir geht wie mir, dann ist ein Schritt für dich jetzt besonders wichtig. Und zwar müssen wir uns bewusst machen, dass wir ein Problem haben. Oder dass da etwas vielleicht nicht so ist, wie es sein sollte. Und der erste Schritt ist, geh auf Gott zu. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Lad Gott ein, dir auf diesem Weg zu helfen. Durch Jesus bekommen wir eine neue Identität. Ich wiederhole es ein paar Mal, aber es muss sich setzen. Das ist so. Vers 12. Die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das gilt. Das ist wahr. Jetzt müssen wir es nur noch glauben. Und in jetzt 2. Korinther 5, Vers 17, da wird es nochmal sehr zentral auf den Punkt gebracht. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Seht doch, etwas ganz Neues ist entstanden. Das passiert einfach. Da tun wir gar nichts für. Wir glauben an Jesus und nehmen das an und das ist die Folge. Und diese neue Identität, die beeinflusst alles. Wie wir uns selbst sehen und wie wir unser Leben führen, hat entscheidende Konsequenzen. Sie gibt uns einen festen Standpunkt, von dem aus wir die Welt betrachten, von dem wir handeln und losgehen. Es ist eine Identität, die nicht auf äußeren Umständen oder Leistung basiert, sondern auf Gnade und Liebe Gottes. Das ist es. Durch Jesus ist etwas ganz Neues entstanden. Eine neue Identität. Und wie kam es dazu? Liebe und Gnade. Und das gilt es wirklich anzunehmen. Ich spreche nicht von Wissen oder Zustimmen. Das weiß ich alles. Ich weiß viel. Ich weiß ziemlich viel. Aber ich glaube nicht alles, was ich weiß. Und wenn du wirklich glaubst, dass das stimmt, wenn du wirklich glaubst, dass Jesus dir eine neue Identität gebracht hat, dann hat es auch Konsequenzen auf dein Handeln, auf dein Denken, auf dem, wie du dich siehst. Und wenn du merkst, okay, da bin ich jetzt herausgefordert, das ist vielleicht doch nicht so, keine Sorge, du bist in guter Gesellschaft. Also bei mir, bei euch weiß ich es nicht, bei mir auf jeden Fall. Und ich möchte euch jetzt ein paar Fragen stellen und bitte euch darüber Gedanken zu machen und zu überlegen, wie wäre eure Antwort auf diese Frage. Folgende Fragen, und zwar, was bestimmt meinen Wert? Welche Eigenschaften definieren mich? Was sind deine Motivationen? Wie fühlst du dich in Zeiten des Versagens? Wie gehst du mit Misserfolg um? Wie beeinflusst deine Sünde dein Selbstbild? Wie fühlst du dich in deinen schwächsten Momenten? Was passiert mit deiner Selbstwahrnehmung? Wer bist du in Christus? Wer bist du? Wenn ich die Liste anschaue, also würde ich sagen, mein Querschnitt ist miserabel. Weiß nicht, wie eurer ist. Aber ich würde nicht sagen können, dass ich ein Kind Gottes bin. Aufgrund der Leistung. Würdest du das sagen können? Kannst du hinter allem sagen, egal was passiert, egal von dem, was da passiert ist, das gilt trotzdem? Ich bin damit herausgefordert. Egal, ob ich sündige, egal, ob ich Schlechtes mache, vielleicht im vollen Bewusstsein, wenn ich nichts vorzuweisen habe, kannst du dann trotzdem sagen, ich bin ein Kind Gottes, weil ich an Jesus glaube und weil er für mich alles gegeben hat? Kannst du das? Und ich hatte es ja schon erwähnt, ich habe einen hohen Selbstanspruch. Ja, absolut, ich habe einen sehr hohen Selbstanspruch und versuche mich ständig zu verbessern, zu optimieren. Das ist voll meine Leidenschaft, da bin ich voll dahinter. Und ich strebe nach Ideal. Ich strebe nach Perfektionismus. Nach Optimierung und hoher Leistung. Ich mag das. Und gleichzeitig ist es sehr anstrengend. Und wenn ich nichts vorzuweisen habe, wenn ich vielleicht mal versagen sollte, dann tue ich mir mit der Aussage schwer. Kind Gottes. Zwar weiß ich das, das ist voll in meinem Kopf, absolut. Aber das zu glauben, ist eine ganz andere Realität, als es zu wissen. Und wenn dein Ist-Zustand jetzt dem gleich ist wie meinem, dann, denke ich, müssen wir etwas verändern. Aber ist jetzt nett zu sagen, ja, glaub halt dran. Keine Ahnung, das sind die dümmsten Sprüche, die ich höre. Weil es gibt vieles, an das ich glauben könnte und trotzdem fällt es mir schwer. Und deswegen 5 Schritte, die helfen können. Ich sage nicht, dass die vollständig sind, ich sage nicht, dass die für jeden genauso sein müssen, aber es könnte eine Hilfe sein, da mal einen Weg zu gehen. Ich gehe da auch einen Weg. Und zwar, der erste Punkt ist Gebet und Reflexion. Das hatte ich vorher schon erwähnt und das ist wirklich das Wichtigste. Damit beginnt's. Bete und bitte Gott um Hilfe. Dass er dir zeigt, wer du in Jesus Christus bist. Dass du das nicht nur erkennst, sondern auch akzeptierst. Und dann nimm dir Zeit, die Bibelverse, also den vielleicht oder auch andere, darüber nachzudenken. Denk über Verse nach, die von Gottes Liebe und Annahme sprechen. Und ich finde den hier echt stark. Da heißt es, der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, sodass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir Abba, Vater, zu Gott sagen. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist ein erster möglicher Punkt und ein wichtiger, denke ich. Der zweite, Bibelstudium. Beschäftige dich intensiv mit Bibelstellen, die deine Identität in Jesus beschreiben, erklären, sagen. Ich weiß noch, den Vers, den habe ich mit meinem Mitbewohner in Karlsruhe, ich weiß gar nicht, wie oft, laut wiederholt. Das war schon ein bisschen schräg. Aber das ist wirklich wichtig. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Aus Gnade. Durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Das tut weh. Es ist Gottes Geschenk. Dazu habt ihr nichts beigetragen. Nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas darauf einbilden können. Ich kann mir nichts darauf einbilden. In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Das muss man sich mal sagen. Ich bin Gottes Meisterstück. In der Predigt kann ich das jetzt leichter sagen, als wenn ich jemandem im Zweiergespräch stehe. Das ist total schräg. So kann ich das jetzt sagen. Ich bin Gottes Meisterwerk. Vielleicht müsst ihr das auch mal sagen. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Dritter Punkt, Gemeinschaft. Such den Austausch mit Menschen, die entweder darin gefestigt sind, die wirklich wissen, wer sie in Jesus sind, und häng dich an diese Menschen, hör ihnen zu, komm zu ihnen, würde ich dir ans Herz legen. Oder, weil ich denke, dass einige von euch damit bestimmt eine Herausforderung haben mit Identität, ich auch, sucht euch Menschen, die da herausgefordert sind und macht euch gemeinsam auf den Weg. Findet gemeinsam heraus, was es bedeutet, Identität in Christus zu haben. Bleibt nicht allein. Ich bin es auch nicht und ich bin sehr dankbar. Und der vierte Punkt, der jetzt kommt, da würde ich sagen, das ist mit einer der wichtigsten, zumindest scheint es für mich so, und zwar Gedanken erneuern. Gedanken erneuern. Denn wir sind so verseucht von dieser Welt mit Gedanken, dass wir Gedanken ändern müssen. Wir müssen negative Gedankenmuster erkennen und durch die Wahrheit erneuern. Denn Gedanken werden zu Worten. Und Worte haben Macht. Wenn wir die Schöpfungsgeschichte wörtlich nehmen, dann wurde alles mit dem Wort geschaffen. Und so haben auch meine Worte Macht. Und ich habe mal gelernt vor langer Zeit, dass jeder Mensch von uns Glaubenssätze hat, die er glaubt und nach denen er lebt und handelt. Ich habe schon so ein paar entdeckt, bestimmt noch nicht alle. Und ich merke, wie automatisch man nach diesen Glaubenssätzen lebt. Ihr könnt euch das vorstellen wie ein Computer. Das ist wie ein Betriebsprogramm. Das läuft einfach ab. Und ihr könnt euch noch so sehr einsetzen, das Programm, das läuft. Deswegen müsst ihr gleich an die Wurzel gehen, und zwar das Programm löschen und ein neues installieren. Und das funktioniert so mit dem Wort Gottes. Römer 12, Vers 2. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Was Gott nicht gefällt, ist, dass wir denken, dass wir erst dann wertvoll sind, wenn wir auch entsprechend Leistung bringen. Das wäre zum Beispiel nicht, was Gott gefallen würde. Was Gott gefallen würde, ist, wenn ihr Vers 12 nehmt und sagt, ich bin ein Kind Gottes, weil er mir das Recht gab. Und der letzte Punkt, das ist ein sympathischer Punkt, würde ich sagen, Geduld mit dir selbst. Veränderung braucht Zeit. Wenn ihr eine schlechte Internetverbindung habt, dann merkt ihr, dass Programme lange brauchen zum Installieren. Und manchmal ist es ja auch der Fall. Sei geduldig und vertraue. Und da bin ich manchmal auch so genervt. Ich würde nämlich gerne sofort alles verändern und verbessern, was ich erkannt habe. Nur leider bin ich kein Computer oder keine Maschine, sondern ein Mensch, der manchmal herausgefordert ist. Und diese fünf Schritte, die ich euch jetzt so vorgestellt habe, nehmt sie als Leitplanken. Das sind jetzt, die müsst ihr nicht Schritt für Schritt jetzt so durchführen, kann voll hilfreich sein, aber es ist eher vielleicht so eine grobe Richtung, so ein Weg mit Leitplanken, den ihr gestalten könnt, und da können andere Schritte für euch wichtig werden. Da können Dinge hinzukommen, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe. Oder ihr stellt fest, das ist ein viel größerer Schwerpunkt für mich. Vielleicht gilt es auch einfach, nur zu reflektieren. Dass ihr diese fünf Dinger nehmt und reflektiert. Überlegt, wie stehe ich dazu? Habe ich das gemacht? Habe ich es nicht gemacht? Hinterfragt euch. Johannes 1, Vers 1 bis 18 beschreibt die Identität Jesu und unsere Identität durch Jesus. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, geh los. Ich bin's auch. Und das ist manchmal elendig anstrengend. Denn Gott wartet manchmal nur darauf, dass wir losgehen. Mit Jesus ist Gott den ersten Schritt gegangen und streckt dir die Hand aus. Und jetzt gilt es uns, oder ist es an uns, diese Hand zu ergreifen. Ihr könnt euch das vorstellen wie beim Schach. Das ist ein Wechselspiel. Gott ist in Jesus den ersten Schritt gegangen. Jetzt ist die Frage, bleibe ich an meiner Position als Bauer oder weiß ich nicht, stehen? Oder mache ich einen Zug? Keine Sorge, Gott wird euch jetzt nicht hier Schachmatt setzen, vielleicht manchmal, aber er wird es für euch, nicht gegen euch. Nur, dass das mit dem Bild rauskommt. Genau. Und jetzt die Frage natürlich, außer das. Was ist so wichtig an der Identität? Warum ist es so wichtig zu wissen, wer wir sind, außer dass wir uns dann besser fühlen? Und das ist bei weitem nicht alles, da geht es viel tiefer. Und der Grund, warum Jesus Mensch wurde, ist eigentlich recht plump oder simpel. Er wollte uns mit Gott versöhnen. Das ist das Ziel. Er möchte uns in Beziehung und Gemeinschaft mit Gott zurückführen. Das, was wir verloren haben, will er uns zurückgeben. Es geht um Intimität mit Gott. So, jetzt wird es langsam tricky, wenn ich Identität und Intimität sagen muss. Aber ihr merkt, wie ähnlich diese Worte sind. Wenn meine Identität klar ist, kann ich Intimität erleben. Oh, ich muss echt aufpassen. Und damit meine ich vor allem Vertrautheit und Nähe zu Gott. In Johannes 17, Vers 3, das ist ein schöner Vers, der beschreibt das ewige Leben und für das, was wir geschaffen sind. Das ewige Leben besteht ja in der Gemeinschaft mit dir, dem ewigen, einzig wahren Gott und mit dem, den du gesandt hast, Jesus Christus. Die Schönheit der Intimität mit Gott ist etwas Einmaliges. Für diese Intimität sind wir geschaffen. Und in ihr können wir umfassende Erfüllung erleben. Intimität zwischen Menschen ist zunächst viel greifbarer. Aber Intimität mit Gott geht weit über die vertrauensvolle Nähe zu einem Menschen hinaus. Beziehungen zu anderen Menschen sind zwar ein großes Geschenk, weil sie uns Geborgenheit, Trost und Liebe schenken. Aber diese Akte der Intimität sind temporär, sind vergänglich. Gott hingegen schenkt uns nicht nur Liebe, er ist die Liebe in Person. 1. Johannes 4, Vers 8, wenn es jemand nachschlagen möchte. Er ist uns, im Unterschied zu unseren engsten Bezugspersonen, immer ganz nah. Er tröstet nicht nur ein wenig, er ist die Quelle des Trostes. Gott ist nicht nur ein Beschützer, er ist unser Vater und unser Zuhause. Ein Zitat aus einem Buch Intimität mit Gott, ist ein richtig gutes Buch, kann ich empfehlen. Gott offenbart sich, oh, ich bin eins zu weit, kommt gleich. Gott offenbart sich als Vater, der uns seine Kinder nennt. Er zeigt sich in Gestalt des Sohnes, der zugleich unser Bräutigam ist, und er kommt uns als Geist so nah, wie es kein Mensch je könnte. Denn er möchte in uns wohnen. Jetzt kommt das Zitat. In einer intimen Beziehung geht es nicht vordergründig darum, das Richtige zu tun. Ich wiederhole. In einer intimen Beziehung geht es nicht vordergründig darum, das Richtige zu tun. Darum geht's nicht. Sondern darum, der Richtige zu sein. Der Geliebte Liebende. Klingt ein bisschen schnulzig, aber bringt es echt auf den Punkt. Es geht darum, ein Kind Gottes zu sein. Erst wenn ich weiß, wer ich bin, kann ich mit Gott in Intimität kommen. In Vertrautheit und Nähe. Dann bin ich in der Lage, geliebt zu werden und zu lieben. Das ist nämlich tatsächlich ein Aspekt Gottes, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Liebe. Ist erstaunlich. Aber da merke ich, da ist was im Zwiespalt in mir. Und das gilt für mich zu hinterfragen. Intimität, Identität. Wer bin ich? Und ich glaube, dann lösen sich so ein paar andere Dinge, die ich festgestellt habe. Genau für das sind wir geschaffen. Wurdest du geschaffen. Und wenn du der einzige Mensch bist, hier auf dieser Welt, und wenn du im Garten Eden richtig verkackt hättest, dann wäre Jesus trotzdem für dich gekommen. Denn es war Gott alles wert. Gott geht kein Verlust ein. Nie. Und daran merken wir, wie wertvoll wir ihm sind. Wenn ich weiß, wer ich bin, dann kann ich Intimität mit Gott haben. Und es klingt zu tief. Und das ist noch viel tiefer, als du dir das vorstellen kannst. Es geht um Vertrautheit und Nähe. Es geht von der Identität zur Intimität. Und das ist genau das, was Jesus uns gebracht hat. Beides. Identität und den Weg zurück zu Gott. Und deshalb ist es so wichtig, sich damit zu beschäftigen. Andernfalls wird ein Christsein trocken und unattraktiv. Und ich will gar keinem zu nahe treten. Aber ich finde die Christen unattraktiv. Also zumindest einen großen Teil von denen, die ich höre. Es gibt ein paar wenige, ihr zum Beispiel, oder woanders, die finde ich attraktiv, aber es gibt sehr viele unattraktive Menschen. Und vielleicht ist es für dich dran zu überlegen, bin ich attraktiv als Christ? Wenn Menschen mich sehen, sind die erstaunt oder denken die sich, oh Jemine? Und dann ist es vielleicht dran zu überlegen, wo stehe ich? Wer bin ich? Die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott ist für mich wirklich ein verzehrendes Feuer. Deswegen ist auch jede Predigt irgendwie mit Intimität. Er merkt den roten Faden. Das ist für mich wirklich wichtig. Und ich glaube, das ist mit einer der Gründe, weswegen ich diese 5 Punkte von vorher tatsächlich in Erwägung ziehe. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte. Aber da ich weiß, dass es mich von der Intimität mit Gott trennt, habe ich einen Grund, es zu tun. Und eine Sache vielleicht auch, die mich ein bisschen hindert, wenn ich das wirklich mache, dann könnte die Fassade bröckeln. Dann könnten die Rollen, die ich vielleicht angenommen habe, so wie ihr mich kennt, wie ihr mich wahrnimmt, anders sein. Ich weiß es nicht, das zeigt sich dann, aber es könnte sich verändern. Und das ist unangenehm. Und schmerzhaft und anstrengend und elendig und nervig und blöd. Aber alles Leid in dieser Hinsicht ist total wertvoll. Und deswegen möchte ich da hineingehen. Mein Learning, und wenn es nur eine Sache ist, aus dieser Predigt, die ich mitnehme, ich muss erkennen, wer ich wirklich bin. Ein geliebtes Kind Gottes. Denn dann bin ich in der Lage, Liebe zu empfangen und Liebe weiterzugeben. Und wir kommen zum Schluss. Das Fazit. So, wir haben jetzt einen ganz kurzen, intensiven Trip gemacht. Bin gespannt, wie eure Emotionen sind, ob die schon eine Achterbahnfahrt hinter sich haben. Meine vielleicht schon. So. Es geht um unsere Identität in Christus, die wir durch sein Kommen, was wir bald an Weihnachten feiern, erhalten haben. Mit Jesus haben wir so viel geschenkt bekommen. In der Welt werden wir oft verglichen. Geht es oft um Leistung. Was bringe ich einem noch? Alte Menschen überlegen, ob sie sterben, weil sie sind ja eigentlich nur noch eine Belastung für die Gesellschaft. Schade. Das ist das, was wir in der Welt erleben, wie wir in der Welt sind. Und das Evangelium bringt eine ganz andere Facette, eine ganz andere Wahrheit, die es zu entdecken gilt, dass wir geliebte Kinder Gottes sind und dass wir wertvoll sind. Unabhängig davon, was wir leisten oder nicht leisten. Und alles können wir empfangen, weil Jesus den Weg zu Gott frei gemacht hat. Indem er Mensch wurde, sich klitzeklein gemacht hat. Klitzeklein. Und das ist die Einladung. Das ist der Schritt, den Gott gegangen ist. Das ist die Hand, die Gott dir reicht. Und wenn du sie ergreifst, dann zieht dich Gott in die persönliche Beziehung, führt er dich in Identität und noch so viele andere Baustellen. Das wird niemals enden. Die 5 Schritte, die wir heute besprochen haben, sind wichtig. Gebet, Bibelstudium, Gemeinschaft, Gedanken erneuern und Geduld mit uns selbst. Es gilt, diese Dinge zu etablieren, zu integrieren und zu reflektieren. Sie können eine große Hilfe sein, die Beziehung zu Gott zu vertiefen und die Fülle des Lebens zu ergreifen, denn so viele Menschen lassen sich das entgehen. Und zum Schluss ein Fazit. Macht euch ein Foto, nehmt es mit, lernt es auswendig, I don't know. Es geht nicht vordergründig darum, das Richtige zu tun, sondern darum, der Richtige zu sein. Der geliebte Liebende. Es geht darum, ein Kind Gottes zu sein. Erst dann bin ich in der Lage, geliebt zu werden und zu lieben. Ich habe mich dagegen entschieden, jetzt zu beten, weil ich euch ermutigen möchte, mit all dem, was jetzt an Gedanken angestoßen wurde, an Zweifeln, an Ängsten, an Unwohlsein, dass nicht ich dafür euch bete, sondern dass ihr gleich den ersten Schritt praktiziert und damit zu Gott kommt. Und im Gebet, das Gott einfach hinlegt. Das ist total wichtig.